Man sagt es halt so ein bisschen aus dem Herz raus.
Okay.
War
Okay. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Cross
Over, der nischige True Crime Comedy Podcast von und mit
Carmen.
und der Michelle.
Ja, hier sind wir
Ja,
wieder. Hi.
Folge 2.
Folge 2.
Unfassbar, dass wir die
Crazy.
erste geschafft
Wir
haben
haben es
und jetzt.
geschafft und wir wollen es immer noch.
Und wie die treuen Fans gemerkt haben, ist heute
Du
mal
meinst
kein Sekt.
unsere zwei
Ja,
Zuhörerinnen?
genau, richtig. Vielleicht sind
Ja.
es auch drei, man
Ja,
weiß
ich
ja
weiß
nicht.
es nicht. Zwei davon sind ja schon wir.
Genau.
Vielleicht hört uns noch jemand Drittes zu.
Wir schauen. Aber auf jeden Fall heute mal ohne Sekt. Ich weiß nicht,
Ja.
ob die Carmen das so geil findet.
Ja. Ich sitze hier mit meinem Wasser und dem Kaffee.
Tja,
Tja.
let's face it.
Let's face it.
Ich bin wohl die Vernünftigere. Nee, wir trinken heute Tee oder ich trinke heute Tee. Unglaublicherweise, weil ich eine ganze Zeit lang nie Tee getrunken habe, aber ich bin ein bisschen erkältet, wie man vielleicht unschwer erkennen kann oder hören
Hören
kann.
kann.
Ich weiß nicht, zu dem Thema fällt mir tatsächlich ein. Bin ja unglaublicher Fan von Friends, der Serie. Und ich liebe die. Und da muss ich jetzt gerade dran denken, weil die Phoebe, der Charakter Phoebe, war in einer Folge mal richtig erkältet. Und es ist, sie singt halt. Also kennst du die Serie eigentlich?
Ja.
Okay. Hast du auch geguckt?
Ja, natürlich.
Okay.
Und ja, ich liebe Phoebe.
Sehr gut. Das waren alle drei Antworten richtig.
100 Punkte.
Auf jeden Fall gibt es da eine Folge, wo die Phoebe krank wird und plötzlich merkt sie, dass sie, wenn sie durch die Nase spricht und dass sie, wenn sie ein bisschen krank ist, sich sehr erotisch und sexy anhört.
Okay.
Und dann will sie halt unbedingt krank bleiben, weil sie halt super erfolgreich dann plötzlich wird mit ihrem Gesang und so.
Ach, die kann dann auf
Und
einmal voll gut singen, ne?
ja, also die kann ja vorher schon eigentlich singen, also
Aber ist
uneigentlich.
das, also sie denkt, sie kann singen, aber es, irgendwie finden es
Ja.
alle nicht so gut,
Ja,
oder?
genau. Und
Ja.
dann plötzlich hört sich das halt richtig gut an
Hey,
und alle
crazy.
sind so total begeistert. Vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren.
Ja, aber Michelle, du musst nicht krank sein, um gut singen zu
Ja,
können.
danke, Carmen. Ja, und da finden es alle plötzlich gut und dann versucht sie weiter krank zu werden. Und dann wird halt die Monika, ein anderer Charakter, krank und dann versucht sie da sich wieder anzustecken. Das ist sehr lustig. Ja,
Okay,
auf
klappt
jeden
es denn?
Fall.
Ich kann mich gar nicht mehr so
Ich
erinnern.
glaube, das wird am Ende gar nicht aufgelöst, ob das
Okay.
jetzt nochmal klappt, weil die, das Lustige daran ist quasi, dass sie.
Versucht krank zu bleiben.
Genau,
Ja.
richtig.
Was du nicht versuchst, wenn du hier Tee
Nein,
trinkst statt
genau,
Sekt.
auf jeden Fall. Schön healthy bleiben
Ja.
und Tee hilft da ja schon, ich muss es ja zugeben. Aber ein Shoutout an dieser Stelle an Friends. Leute, guckt es, guckt es.
Ja, ich, wenn ich das jetzt gucke, dann fühle ich mich irgendwie so geborgen, weil man das halt früher immer so geguckt hat,
Ja.
wenn man zu Hause war und irgendwie alles gut war. Früher war ja eh alles besser. Und man hatte ja gar keine Sorgen. Und irgendwie fühle ich mich dann so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, wenn ich Friends
Ja.
gucke.
Ja, und ich finde auch, dass die Serie, auch wenn es ja eine Sitcom ist und
Ja.
es ja viel lustig ist, dass die halt auch echt super viele Themen so anspricht, ne?
Mm,
Also ich
voll.
finde es, ich glaube auch deswegen hatten die so einen Erfolg, weil wenn man das guckt und man hat irgendwie Beziehungsprobleme oder so, dann kann man sich halt da irgendwie so ein bisschen widerspiegeln. Ach, wer kennt das denn? Jahrelang Single.
Beziehungsprobleme.
anderes Thema. Ja, in Zeiten von Corona ist es noch schwieriger, Leute. Was soll man da sagen,
Was soll
ne?
man da sagen? Ich würde sagen, da hilft nur Sekt, aber du willst ja unbedingt Tee trinken.
Ja, heute trinken wir mal einen Tee. Komm, wir stoßen wenigstens mit unseren Tassen an.
Ja,
Ja.
apropos singen und nicht krank sein. Wir haben es letzte Woche ja schon mal ein bisschen angeschnitten, aber irgendwie sind wir dann noch relativ schnell vom Thema wieder abgekommen. Und ich finde, du solltest noch ein bisschen von deinem Fame-Maker-Werdegang erzählen.
Sehr gerne.
Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich da anzumelden, dich zu bewerben? Wie ist das Ganze abgelaufen? Wann hast du erfahren, dass du in der Show bist? Und so weiter.
Alles.
Erzähl
Wir
alles.
wollen alles wissen.
Genau.
Ja, es war ganz lustig, weil ich hatte Anfang des Jahres entschieden, dass ich mich ein bisschen umorientieren möchte. Und dann gab es auch ein Angebot von meiner Arbeit, wo ich 10 Jahre lang malocht habe, dass ich halt gehen konnte. eine Abfindung und dann habe ich mich dafür entschieden und plötzlich war irgendwie schon der letzte Tag gekommen und ich bin nach Hause gegangen.
Von
Das
deinem letzten
war
Arbeitstag.
genau von meinem
Ja.
letzten Arbeitstag und ich war ein bisschen aufgewühlt, ist ja klar, so nach 10 Jahren. Und dann hatte mir meine beste Freundin, die Theresa, hat mir da einen Link geschickt über Instagram und meinte so, Michelle, das musst du dir angucken, hier, Fame-Maker, das hört sich gut an. Und ich so, ich habe mich erstmal war irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt und am nächsten Tag habe ich aber so quasi, okay, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt bei ihr frühstücken und dann hat sie es nochmal angesprochen und meinte so, Michelle, hast du dir das angeguckt? Und ich so, nee. Und dann haben wir es zusammen gesehen und uns
Also es
angeschaut.
war so quasi ein Bewerbungsaufruf dann
Genau,
oder
auf Instagram, genau. Und dann bin ich auf die Seite gegangen von ProSieben und da stand dann gleich oben irgendwo, wird produziert von Stefan Raab und ich, oh mein Gott. Ich wollte, also ich liebe einfach Stefan Raab, ich liebe TV Total und deswegen war es für mich gleich klar, dass ich mich da bewerbe. Weil irgendwie ist das komisch. Das ist so wie, ich habe so ein Urvertrauen in den Stefan. Ich weiß auch nicht, wo das kommt, aber ich denke mir so, wenn er das irgendwie macht, dann ist das alles
Ja,
irgendwie
aber man
gut.
muss schon sagen, dass so ziemlich alles, was er damals angepackt hat, irgendwie so zu Gold geworden ist.
Ja, das
Und
stimmt. Das stimmt, ja.
deswegen finde ich es schon verständlich, dass du
Ja.
dieses Vertrauen da hattest.
Ja. Ja, und weil das halt irgendwie auch mit Herz gemacht hat, fand
Ja,
ich
das
immer
stimmt,
irgendwie.
ja.
Das war nicht so hingerotzt, sondern es war irgendwie
Ja, am Ende
mit
hat man bei
Tiefgang.
TV Total schon gemerkt, dass es
Ja,
irgendwie durch
natürlich.
ist. So. Aber dann, das
Klar.
finde ich dann halt auch gut, dass er dann halt einfach sagt, so, ne, ich bin jetzt
Ja.
irgendwie durch damit und
Genau. Er hätte es auch
auch,
noch locker 10 Jahre
ja, auf jeden
weitermachen können.
Fall. Aber,
Also.
ja,
Ja, er ist
genau.
gegangen, als es
Okay.
irgendwie gut war.
Sorry, wir driften
Naja.
ab. Zurück
Zurück
zum
zu
Thema.
Fame-Maker.
Genau.
Ja, und dann habe ich mich beworben. Und das war, ist ja auch ein ganz neues Konzept. Das kannte noch keiner irgendwie. Man wusste auch gar nicht so, was wollen die von einem. Und ich war dann auf der Seite und da steht dann halt irgendwie, ja, schick ein Video ein, wo du performst und einen Song singst. Und ja, dann habe ich gedacht, also ich muss mir jetzt irgendwie was ausdenken. Und dann habe ich mein Zimmer so irgendwie gestellt, dass ich so wie der, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie der Stefan so früher auch ins Bild so gerollt ist quasi. Also der hatte ja so einen Sessel, den er so bewegen konnte. Und das fand ich halt immer so geil.
Cool.
Und dann habe ich irgendwie von meinem Vater einen Drehstuhl mir besorgt und habe den dann in meine Wohnung geschleppt. Und habe dann im Hintergrund quasi noch das Intro von TV Total laufen gehabt und bin dann halt so ins Bild rein, so piu, müsst ihr euch das vorstellen? Und im Hintergrund lief halt noch das Intro und dann habe ich mich so umgedreht, habe das ausgemacht, meinte so, ach, da lief ja noch meine Lieblingssendung.
Schleimi.
Ja, und dann habe ich mich vorgestellt und habe Born This Way gesungen von Lady Gaga, habe irgendwie 7 Stunden gebraucht, um das Video aufzunehmen, weil ich vorher noch nie so richtig, weil ich mich auch selbst begleitet habe mit der Gitarre.
Ach
Und
krass, ich
ja.
wusste nicht, dass du Gitarre spielen
Ja.
kannst.
Schau, ich kann dich immer wieder überraschen.
Ja,
Nein, also
schön.
es ist jetzt keine Overskills, aber ich kann mich zumindest so ein bisschen begleiten und war es aber halt nicht gewohnt. Mich, also komplett, ich habe immer nur so ein bisschen gespielt und jetzt nicht einen Song richtig performt und meine Finger haben geblutet.
Aber dann hast du
Ich
quasi gleichzeitig
musste
gespielt und gesungen.
gespielt, gesungen und musste ja noch in die Kamera gucken, die dann auch,
Wow,
also
ja.
Kamera-Handy halt, ne? Und
Ja,
dann kam auch plötzlich immer hier mein Lieblingsthema Speicher voll.
ja. Ach Gott, ich kann es nicht mehr lesen, ey.
Mir so, nein, das war gerade einigermaßen okay.
Oh
Und dann,
nein.
ja, nach 7 Stunden habe ich es dann irgendwie geschafft und war dann. Das war wirklich der letzte Tape. Und dann habe ich mich nachts dann halt noch beworben, habe es überall hochgeladen oder habe es da hochgeladen. Und dann sagte, dann kam da plötzlich irgendwie so, ja, denk dran, wir wollen auch sehen, wie du performst, weil es ging ja in der Show wirklich darum, um zu performen unter dieser Glocke. Dann habe ich gedacht, so scheiße, ich sitze da ja nur an der Gitarre und performe da jetzt nichts. Dann habe ich noch mitten in der Nacht, musste ich mich nochmal komplett anziehen, schminken, alles. Und habe dann halt noch mal irgendwie so eine Frequenz reingeschnitten, wo ich irgendwie so in so eine Haarbürste reinsinge. Und das war dann auch nochmal sehr, sehr lustig. Und dann habe ich es hochgeladen in der Nacht. Und Ja, und dann habe ich gedacht, na mal gucken, was passiert. Und dann,
Und was ist passiert?
ja, plötzlich hat sich die Vera gemeldet, eine von der
Ja.
Produktion. Shoutout an Vera. Und sie hatte mich dann angerufen oder beziehungsweise irgendwie versucht, mich anzurufen. Das hat dann noch nicht richtig geklappt. Und dann hat sie mir eine E-Mail geschickt. Und man hat halt vorher so eine Eingangsbestätigung bekommen. Man kriegt nur ein Feedback, wenn es auch
Wenn,
positiv ist. Und ich schon
ja.
so, oh mein Gott! Weil es war für
Ja.
mich so wahnsinnig. Ich war schon bei vielen Castings, bin ich hingegangen, weil ich
Ja.
einfach Bock drauf hatte
Ja.
und gedacht habe, na, probierst du dich mal aus, aber ich bin halt irgendwie nie richtig weitergekommen. Keine Ahnung warum. Hallo.
Ich auch nicht.
Und ja, und die haben halt irgendwie was, das hat ihnen irgendwie
Und
gefallen.
dann in der E-Mail stand, jo, du bist dabei.
Ja, nee, es war dann erstmal noch so ein Online-Casting,
Ach, auch
wo
noch,
man,
okay.
genau, so sich erstmal kennenlernt und so ein bisschen was bespricht.
Aber mit
Also
wem hattest du
mit
das?
der Vera
Mit der Vera,
tatsächlich.
okay.
Genau, richtig. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen gesprochen und dann, ja, ist ein bisschen Zeit vergangen. Und dann war ich auch noch auf dem Jakobsweg, ne?
Was man
Zwischendurch,
halt so zwischendurch
was man
mal
so
kurz
macht.
macht, ja.
Also nicht in Spanien, sondern hier in Deutschland bin ich einfach von der Haustür, weil irgendwo hatte ich gelesen, dass der Weg beginnt halt in deinem Haus. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, dann gehe ich halt einfach los und bin bis nach Trier gelaufen.
Okay.
Dazu vielleicht irgendwann
Ja,
mal mehr. Das
dazu habe
führt
ich
zu
nämlich auch
weit.
noch Fragen, aber.
Und auf jeden Fall habe ich eine schlimme Etappe hinter mich gebracht und ich war wirklich kurz vorm Aufgeben. Und genau in dem Moment klingelte mein Telefon und ich habe plötzlich gehört, wie eine liebe Person gesagt hat, Michelle, du bist bei den Aufzeichnungen. Und dann bin ich ausgerastet.
Ah, was für Schicksal einfach, dass es an deinem letzten Arbeitstag ist und dann dieser
Ja.
Anruf kommt, wenn du gerade irgendwie so in einem Tiefpunkt bist und aufgeben willst.
Ja, genau. Ja,
Wow.
es war richtig, richtig magisch
Ja,
irgendwie.
und wann war das? Also so zeitlich?
Das war im Sommer,
Okay,
also
im Sommer.
genau, richtig im August ungefähr.
Okay.
Anfang August
Aber die
und
Aufzeichnung war doch auch schon im August,
ja,
oder?
genau,
Ah, dann ging es auch direkt.
ich habe es nicht so lange vorher.
Okay.
Ja, es ist halt einfach, ne, in der Fernsehbranche ist das auch so
Ja.
von jetzt auf gleich so und ich war ja auch
Und dann
bereit.
dachtest du, komm, dann laufe ich jetzt halt zurück, damit ich auch rechtzeitig im Studio
Genau,
bin.
ganz schnell laufe ich einfach zurück, war ja nicht so anstrengend. Nee, ich habe dann noch das alles zu Ende gebracht, bin dann in Trier angekommen und bin dann zurück und habe mich vorbereitet und dann war halt schon die Aufzeichnung. Das war sehr, sehr aufregend, weil es ja auch für mich das die erste Erfahrung war
Ja.
mit irgendwie Fernsehen und dann in den
Aber du
Studios.
hast dir dann ja diesen Auftritt quasi, musstest du dir auch noch
Ausdenken,
ausdenken
genau,
quasi, ja.
richtig. Ja, man hat dann natürlich überlegt, okay, es geht um Performance, es geht auch um Auffallen, aber auch nicht zu sehr, ne? Man wusste ja auch nicht genau, was wollen die von einem, ne? Also wollen die jetzt wirklich, eine Freundin von mir hat gesagt, ja, du musst ja irgendwie ein Hähnchenkostüm oder so anziehen,
Was?
um
Und dass du
da,
nicht auf sie gehört hast?
um da irgendwie auszufallen oder so, ne? Und dann habe ich
Nein.
irgendwie gedacht, nee, ich möchte ja so sein, wie ich bin.
Ja.
Möchte natürlich schon irgendwie Show-Effekt haben und dann plötzlich bin ich auf diese Idee gekommen mit einem Bademantel. Also ich hatte einen Bademantel an zu Beginn des Auftrittes und
Also hier vielleicht kurz als Einwurf für die, die die Sendung nicht gesehen haben, dass irgendwie die ersten 30 Sekunden man dich nur sieht und nicht hört. Und dass die
genau.
Jury quasi entscheiden muss, ob du dabei bist oder nicht, ohne sie gehört zu haben.
Genau,
Genau, ja.
richtig. Also sie müssen nur
Deswegen.
an der Performance erkennen, ob sie mich haben wollen oder halt
Ja,
nicht, ne?
genau.
Und genau, übrigens kann man es natürlich auch noch online sich anschauen auf www.pro7.de.
Vielleicht wird da ein kleiner Link in den hier in der
Ja,
Folgenbeschreibung auftauchen.
das wäre doch mal eine Maßnahme kam. Genau, da kann man sich den Auftritt nochmal anschauen und da hatte ich halt unter dem Bademantel einen kleinen Glitzerfummel mir angezogen. Und das war
Sexy.
natürlich dann schon ein kleiner Show-Effekt. Und ja, damit konnte ich auch irgendwie dann die überzeugen und vor allen Dingen dem Luke halt, ne?
Ja.
Und das war schon echt eine krasse Erfahrung. Also in dem Moment kannst du es ja auch gar nicht richtig verarbeiten und glauben, dass das jetzt
Ja.
passiert. Und dann hatte ich noch irgendwie Geld in meinem Aufschnitt, das dann rausgeflogen
Ja,
ist.
stimmt.
und noch eine Zeitung gebastelt. Und ich habe mir halt da schon irgendwie ein
Ja.
bisschen Mühe gegeben
Und du
und
hattest eine
hatte.
richtige Fame-Maker-Zeitung. Ja, man sieht die nur so
Genau.
ganz kurz.
Am Anfang, genau, richtig. Und die habe ich dann auch selbst kreiert.
Voll Mühe
Und
gegeben.
ja, dann war plötzlich so, dass der Look gezogen hat.
Ja,
Dann war
und du
ich.
somit weiter warst an der
Ich
Runde und
somit,
in seinem
genau.
Team warst.
Genau, richtig.
Sehr
Und
cool.
er hat auch super liebe Sachen zu mir gesagt, hat genau auch meinen Kern getroffen, wer ich bin so. Und dann ging es halt irgendwie weiter und wir haben mit ihm zusammen gedreht. Er hat uns ein bisschen gecoacht. Da habe ich dann auch zum allerersten Mal den Basti kennengelernt, der ja auch in Team Luke ist, der das ganze Ding gewonnen hat. Und da wusste ich aber noch nicht, dass es die Carmen gibt.
Da habe ich auch noch mit, nee, da habe ich nicht mehr mit ihm zusammen gewohnt. Da ist er schon nach Berlin gezogen gewesen. Aber an dem Tag war er auch abends hier und er hat es auch von euch so ein bisschen erzählt.
Super verrückt, vor allen Dingen fällt mir
Ja.
gerade ein, dass wir hier auch in der Nähe
Ja,
von,
das wurde hier in der Nähe gedreht,
also
genau,
hier in der
ja.
Nähe.
Ja. Und der ist direkt danach, ist er dann, haben wir uns getroffen
Genau.
hier.
Ja, super verrückt, dass wir jetzt irgendwie ein paar Monate später.
Ja, und jetzt sitzt du da, wo Basti eigentlich vor ein paar Monaten noch saß. Und nimmst mit mir diesen Podcast auf. Und das ist
Verrückt,
sehr
verrückt.
verrückt. Aber es ist schön.
Auf jeden Fall. Und dann
Ja.
war ich plötzlich im Finale und habe einen Song geschrieben bekommen, war von jetzt auf gleich im Studio, musste den Song aufnehmen.
Luke hatte den geschrieben, oder?
Luke hat den geschrieben, genau. Und dann war ich in dem Studio, musste den Song aufnehmen.
In so einem richtigen
In
Tonstudio.
so einem richtigen
Oh, richtig
Tonstudio.
aufregend.
Auf jeden Fall, das war
Ja.
richtig krass. Vor allen Dingen war es halt alles so ein bisschen mit der heißen Nadel auch gemacht. Wir wussten halt noch nicht so richtig. Und ich habe dann auch wirklich von heute auf morgen den Song halt auch eingesungen dann. Zum allerersten Mal im Tonstudio und ganz neuen Song. Aber es hat super geklappt, es hat super viel Spaß gemacht. Ganz tolle Menschen kennengelernt. Ja, und dann war irgendwann das Live-Finale. Und es hat auch super viel Spaß gemacht. Also ich
Riecht
habe
das
das
aufregend?
total. Also ich.
20:15 pro
Ja.
sieben.
Und
Oh.
vor allen Dingen, 1.10., ne, 20:15 Uhr. Das war der erste Tag meiner Arbeitslosigkeit, meiner offiziellen Arbeitslosigkeit.
Gott, ey.
Leute, wenn ich das mal meinen Kindern erzähle.
Ja.
Ja, also es hat alles so sein sollen. Und
Ja.
dann,
Klingt
genau,
echt so. Ja, schön.
haben wir uns abends kennengelernt.
Ja.
Und jetzt sitzen wir hier.
Und jetzt
Richtig
sitzen wir
schön.
hier, ja. Hast du denn für dich sowas mitnehmen können, also dass du wirklich weißt, so das ist jetzt das, was du willst?
Ja, also es gab schon einen Schlüsselmoment tatsächlich, als ich bei der Aufzeichnung war. Das war auch noch eine lustige Anekdote, weil man hatte ja auch In-Ears und halt ein Mikro. Und dann ist halt hinten, wird dann nochmal so gefittet quasi, nur so ein Touch-up, damit sie nicht so glänzt wie eine Speckschnurrhatte. Hat nicht funktioniert bei mir, aber egal.
War ja auch Sommer.
Etwa Sommer.
Und der Sommer in Köln war ziemlich heiß.
Das stimmt. Ja, und dann hatte ich diese In-Ears und die lagen dann halt quasi so auf meiner Schulter an meinem
Ja.
Ausschnitt. Und dann kam eine vom Kostüm und hat dann nochmal so rum und meinte so, ja, sie klebt das mal hier fest. Und dann war irgendwie, hieß es schon so, ja, noch 10 Sekunden oder so oder jetzt gleich geht's los. Und ich schon so, oh Gott. Und dann kam einer vom Ton, der hat das dann nochmal alles gecheckt und so und hat geprüft, ob das Mikro auch an ist und meinte so, ja, dann mach jetzt mal die In-Ears rein und ich suche meine In-Ears. Und was ich denke mir so, hey, was ist denn da, was klebt denn da an meinem Ausschnitt, ne? Und dann hat er einfach die vom Kostüm hat dann die In-Ears an meinen Ausschnitt geklebt, weil sie gedacht hat, das wäre das Mikro.
Oh, ups.
Shoutout an sie. Es war auf jeden Fall sehr lustig, aber
Ja.
auch sehr aufregend, weil ich ja gerade so auf dem Weg zur Bühne. Oh mein Gott.
Ja, aber Gott sei Dank hast du es davor noch gemerkt, weil sonst wäre deine Performance vielleicht
Dahin.
nicht so
Ja.
interessant gewesen.
Und dann habe ich halt die, dann hat das alles geklappt, die In-Ears rein und dann, ja, wir müssen jetzt, ne? Und dann stehst du da wirklich hinter der Leinwand, die dann aufgeht und hinter dir sind halt so zigtausend Lichter und dann muss ich mich da so rein. Ich meine, ich glaube, vor dem Jakobsweg hätte ich mich da ja nicht, also hätte ich ja nicht reingepasst, so gefühlt. Weil es war ziemlich eng und dann stehst du da und meinst du so, noch ein Schritt nach rechts. Okay, Kandidatin ist bereit. Und ich so, nein, ich weiß es noch nicht. Und dann war, aber dann ging es halt ganz schnell, es waren
Ja.
irgendwie Millisekunden ja,
Ja.
ne? Und dann plötzlich war von hinten halt, ging die Scheinwerfer so an und dann hast du so gehört, pam, 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 pam. Und dann kam so der Nebel und dann ging halt die Leinwand so auseinander. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, so, Michelle, das is ist es.
Geil.
Ich habe ihr einfach so geil gefühlt in diesem Moment.
Ja.
Es war so Wahnsinn einfach für
Ja.
mich, weil sich immer irgendwie ein Dream come true sozusagen, und
Ja, ach
es war
schön.
richtig cool. Ja, und
Ja, dann hat
das,
sich das Ganze auf jeden Fall gelohnt,
na, auf jeden Fall.
auch mit deiner Arbeit und dass du jetzt
Ja,
irgendwie
und mit den
den
Leuten,
Schritt
die ich
gegangen bist.
kennengelernt.
Selbstverständlich.
Ja, und jetzt müssen
Ja.
wir mal gucken, was noch so passiert,
Wie
ne?
das Ganze weitergeht.
Genau.
Ja, schön.
Und jetzt kamen, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben,
Wie lange
aber.
läuft? Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Minuten.
Ah ja, und würde ich sagen, es ist Zeit für den True Crime. Leute, ich sitze hier mit einem leckeren Lebkuchen und ja, trinke meinen Tee, lehne mich zurück, so wie ihr es
Genau,
auch machen
mach's dir
könnt,
gemütlich.
und lausche der zauberhaften Stimme von der Kamera.
Vielen Dank. Mein heutiger Fall spielt in Frankfurt am Main im Jahr 2002. Eigentlich sind es sogar zwei Fälle. Und als ich davon gehört habe, war ich in einer moralischen Zwickmühle und ich bin mal gespannt, was du, liebe Michelle, dazu sagen wirst. Aber ich fange jetzt erst einmal an zu erzählen. Ein paar Namen habe ich wieder geändert. Es ist Freitag, der 27. September 2002. So langsam verebben die letzten Ausläufer des Sommers und es ist nicht mehr zu übersehen, dass Herbst ist. Es ist bewölkt. Doch so trüb das Wetter auch ist, so unbetrübt ist Jakob. Er hat gerade Schule aus, der letzte Schultag. Morgen beginnen die Herbstferien und Jakob wird mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Und so macht er sich von der Schule auf den Heimweg. Doch er wird nicht zu Hause ankommen. Wie jeden Tag steigt er auch an diesem Tag in den Bus. Das klingt jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, dass ein Elfjähriger von der Schule mit dem Bus heimfährt, könnte es in dem Fall aber sein, denn Jakob ist Jakob von Metzler, Sohn der bekannten Bankiersfamilie von Metzler. Sein Vater Friedrich von Metzler betreibt ein Bankhaus in der Frankfurter Innenstadt, welches als eine der ältesten und angesehensten Privatbanken in Deutschland gilt. Die Familie ist recht bekannt und beliebt, nicht nur für das Bankierdasein, sondern auch, weil die Familie sich für viele soziale Projekte einsetzt. Sie unterstützt in der Stadt Museen, Schulen und Krankenhäuser. Die Familie von Metzler tritt eher selten in der Öffentlichkeit auf und lebt eher unauffällig. Und so möchten die Eltern auch, dass ihre drei Kinder ganz normal aufwachsen und eben auch mit dem Bus zur Schule und nach Hause fahren. Um 10:30 Uhr steigt Jakob aus dem Bus und hier verliert sich seine Spur, wenige Straßen von seinem Elternhaus entfernt. Gegen Mittag finden Angestellte der Familie Metzler im Garten einen Brief. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen Erpresserbrief. Es wird der Familie mitgeteilt, dass sich Jakob in der Gewalt von Entführern befände und es werden 1 Million Euro Lösegeld gefordert. In dem Brief steht unter anderem: Es geht uns lediglich um Geld. Es wird außerdem eine genaue Forderung zur Geldübergabe gemacht. Bringen Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr nachts das Geld in gebrauchten, nicht gekennzeichneten Scheinen in all die Einkaufstüten verpackt an der Haltestelle der Linie 14 Oberschweinstiegen Richtung Neu-Isenburg an das Schild der Haltestelle. Danach verlassen Sie den Ort und gehen auf direktem Weg nach Hause. Ihr Sohn wird dann am nächsten Morgen wohlauf nach Hause kommen. Die Geldübergabe soll also in der Nacht auf Montag stattfinden und es ist gerade Freitag, also erst 3 Tage später. Am Ende des Briefs wird noch einmal gesagt, dass sie mit der Polizei wohl schnell gefasst werden würden, dass dann aber Jakob was passieren würde und es ihnen ausschließlich um das Geld geht, mit dem sie dann das Land verlassen würden und Jakob dann freilassen. Ein Satz lautet auch, das ist für beide Seiten das Beste. Direkt nach dem Fund des Briefes wird Jakobs Vater informiert, der sich mit seinen Kollegen und guten Freunden bespricht und schnell den Entschluss fasst, dass die Polizei doch eingeschaltet wird. Die Familie setzt alle Hebel in Bewegung und informiert zusätzlich zur Polizei den Staatssekretär des Innenministeriums und den Chef des Landeskriminalamtes, die beide ihre Unterstützung zugesagt hatten. Ihnen wurde gesagt, dass sich der Vizepräsident des Frankfurter Polizeipräsidiums, Wolfgang Daschner, um den Fall kümmern würde, mit dem Zusatz, das ist einer der besten Polizisten des Landes. Es wird eine Ermittlungsgruppe für den Fall zusammengestellt und alle verfügbaren ErmittlerInnen werden mit einbezogen. Wie ja erwähnt, soll die Geldübergabe ja erst 3 Tage später stattfinden, weshalb die ErmittlerInnen erstmal nur Umfeldermittlungen machen können. Bei Umfeldermittlungen werden Nachbarn, Familienangehörige und potenzielle Zeugen befragt, um sich ein Bild zu machen und Erkenntnisse zu ziehen. Aber dass man dadurch auf den Täter kommt, ist leider sehr schwierig. Ein weiterer Anhaltspunkt der ErmittlerInnen ist auch das Erpresserschreiben. Aufgrund der Art des Schreibens und der rudimentären Vorgaben für die Geldübergabe gehen sie davon aus, dass es sich nicht um Profis handelt. Umso erleichterter Jakobs Umfeld darüber war, dass es sich vermeintlich um Amateure handelt, umso besorgter wurden die ErmittlerInnen, da aus ihrer Erfahrung Amateure häufiger unter den psychischen Druck geraten, und dann unüberlegt und unkontrolliert handeln. Schlussendlich bleibt der Polizei daher auch erstmal nicht viel übrig, als zu warten, um das Leben von Jakob nicht zu gefährden. In der Nacht auf Montag, den 30. September, der Nacht der Lösegeldübergabe, werden alle Forderungen aus dem Erpresserbrief penibel erfüllt, mit der Ausnahme, dass der Bereich der Straßenbahnhaltestelle großflächig observiert wird. Die 1 Million Euro Lösegeld stehen in wie gewünscht all die Tüten an genau dem vorgegebenen Schild. Um 10 nach 1 nähert sich ein Mann dem bereitgestellten Geld und nimmt es an sich. Dann geht er ein paar hundert Meter durch den Wald an einen See und zählt das Geld nach. In der Tüte befindet sich neben dem Geld auch ein Brief von Jakobs Vater, in dem er darum bittet, seinen Sohn gut zu behandeln und ihn wie versprochen freizulassen. Nachdem der Mann das Geld gezählt hat, steigt er in sein Auto und fährt weg. Durch das Autokennzeichen ist es für die ErmittlerInnen leicht, den Mann zu identifizieren. Es ist Magnus Gefgen. Er ist 27 Jahre alt und wohnt nur wenige hundert Meter von den von Metzlers entfernt. Ab nun wird Markus Gefgen rund um die Uhr überwacht. Die Polizistinnen erhoffen sich so, den Aufenthaltsort von Jakob herausfinden zu können. Laut Erpresserbrief wäre ja jetzt der Zeitpunkt, an dem er Jakob freilassen würde. Aber das tut er nicht, sondern er fährt zu einer Bank und zahlt 800 Euro von dem Lösegeld auf sein Konto an. Anschließend fährt er nach Hause und legt sich schlafen. Am nächsten Morgen, also immer noch der 30. September, kümmert er sich auch nicht um Jakob. Stattdessen fährt er mit seiner Freundin, die gerade einmal 16 Jahre alt ist, nach Aschaffenburg und bestellt sich einen Neuwagen. Anschließend bucht er für sich und sie eine Reise auf die Kanaren. Dann fahren sie zurück nach Frankfurt, gehen shoppen und zum Friseur. Sie lassen sich so richtig gut gehen und ich stelle mir das für die Ermittlerin super schwierig vor, nichts zu tun und davon auszugehen, dass irgendwo ein 11-jähriges Kind in Lebensgefahr schwebt und dann denen dabei zuzuschauen, wie sie sich mit dem Lösegeld so richtig gönnen. Am Nachmittag reißt dann auch die Geduld der Ermittlerin oder sie sind besorgt, dass Magnus tatsächlich das Land verlassen wird und sie stellen ihn im Parkhaus am Frankfurter Flughafen. Sie schießen ihm die Luft aus den Reifen und verhaften ihn und seine Freundin. Und hier möchte ich kurz erzählen, wer dieser Magnus Gefgen ist, denn bei den ersten Ermittlungen sind die Polizistinnen erst einmal überrascht, weil er so gar nicht in das typische Bild passt. Magnus Gefgen wurde 1975 in Frankfurt am Main geboren und ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Er wird streng katholisch erzogen und wächst in einer Arbeitersiedlung eines sonst eher wohlhabenden Stadtteils Frankfurts auf. In dieser Siedlung bleibt er auch wohnen, nachdem er von zu Hause auszieht. Ist seit seiner Kindheit aktives Mitglied in einer katholischen Kirchengemeinde. Dort leitet er auch seit Jahren Kinder- und Jugendgruppen. Er ist in der Gemeinde und in seinem Umfeld als höflicher, hilfsbereiter und netter junger Mann bekannt. 1995 macht er Abitur und legt anschließend seinen Zivildienst in einer Altenpflegeeinrichtung ab. 1996 beginnt er an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main sein Jurastudium. Klingt also erstmal alles ganz gut und nicht auffällig. Doch wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, trügt der Schein hier. Magnus entwickelt wohl schon recht früh eine narzisstische Selbstwahrnehmung. In der Schule und unter Gleichaltrigen tat er sich schwer, Freunde und Anschluss zu finden. Er erfuhr also immer nur Ablehnung. Die Anerkennung, die er wollte, fand er dann in der Kirchengemeinde, in den Kinder- und Jugendgruppen, die er leitete. Bei den Jüngeren kam er sehr gut an. Er war sehr fantasievoll und kümmerte sich immer. Hier gibt es allerdings zum Beispiel auch eine Geschichte, in der sich Magnus als 17-Jähriger mit dem 11-jährigen Tobias angefreundet hat und diese Freundschaft sehr intensiviert. Er kaufte Tobias teure Turnschuhe, isst mit ihm bei McDonald's, geht mit ihm ins Kino und erfüllt ihm jeden Wunsch. Tobias sagt heute, dass Magnus ihn komplett vereinnahmte, jeden Tag von ihm komplett durchgeplant habe und dass Markus an die ungleiche Freundschaft immer mehr Forderungen stellte. Außerdem beklaute er Tobias Familie. Und es kam wohl irgendwann auch zu einer sexuellen Forderung. Daraufhin wurde es Tobias Mutter zu viel und sie verbat Magnus den Kontakt mit Tobias. Das konnte Magnus aber nicht akzeptieren. Er klingelte Sturm, rief ununterbrochen an und kletterte sogar auf den Balkon der Familie. Er hat diese Grenze also absolut nicht akzeptiert. Und an dieser Stelle auch ein kleiner Shoutout an Tobias Mutter, die nämlich auf Magnus Verhalten hin einen Anwalt angeschaltet hat und sowohl Magnus Mutter, die Schule, die Kirchengemeinde und sogar das Jugendamt informiert hat. Doch leider hat es nicht sehr viel gebracht. Das Jugendamt hat Magnus eine Therapie angeboten, die hat er aber abgelehnt und damit hat sich die Sache dann auch erledigt. Die Schule und die Gemeinde sagten, dass es keine Beweise gibt und so durfte er sein Leben weiterleben wie zuvor und auch weiterhin Kinder betreuen. Mit dem Beginn seines Jurastudiums beginnt auch seine Hochstaplerkarriere. Er schloss sich Jugendlichen an, auch alle jünger als er, die aus wohlhabenden Elternhäusern stammen, und gab vor, selbst wohlhabend zu sein. Hierfür verbrauchte er den Rentenfonds, den sein Vater für ihn angelegt hatte. Er begann eine Beziehung mit der damals 15-jährigen Leonie, machte ihr teure Geschenke und bezahlte einen Urlaub in Florida für die beiden, bis seine finanziellen Reserven und der Rentenfonds aufgebraucht waren. Über seine Freundin Leonie lernt er Jakobs Schwester Elena und ihren Freundeskreis kennen. Sie und Leonie gingen auf dieselbe Schule. Einige Wochen vor der Entführung hatte Magnus Elena nach Hause gefahren und sie hatte ihren Bruder Jakob dabei. Also kannte er Jakob. Und was die ErmittlerInnen noch mehr schockierte, Jakob kannte ihn. Ein Freund der Familie von Metzler sagt, dass mit dieser Erkenntnis die Hoffnung sehr stark sank. Nachdem die ErmittlerInnen Magnus Gefgen festgenommen haben, beginnen sie umgehend mit den Vernehmungen. Es ist ca. 18 Uhr. Jakob ist nun seit 4 Tagen verschwunden. Zunächst versuchen sie es mit der freundlichen Tour. Sie bieten ihm das Du an, versuchen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und appellieren immer wieder an sein Gewissen, damit er den Aufenthaltsort von Jakob preisgibt. Ohne Erfolg. Dann erzählt Magnus, dass er von Unbekannten angeheuert worden ist, 2 Tüten im Wald abzuholen und ihm dafür 20.000 Euro geboten worden sind. Sie glauben ihm nicht und auch ein hinzugezogener Polizeipsychologe ist sich sicher, dass Magnus nicht die Wahrheit sagt. Während den Vernehmungen wird Magnus' Wohnung durchsucht und in verschiedenen Verstecken wird das Lösegeld, das er noch nicht ausgegeben hat, gefunden. Es ist den Beamten also spätestens jetzt klar, dass Magnus der Täter ist. Und sie glauben ihm seine Geschichten nicht, doch sie bekommen aus ihm nichts heraus. Schließlich schreibt ein Ermittler ihm 3 Alternativen auf einen Zettel und dreht sich um. Erstens befindet sich Jakob alleine irgendwo. Zweitens ist er unter Aufsicht. Drittens ist er nicht mehr am Leben. Magnus überlegt lange, dann kreuzt er zweitens an. Er ist unter Aufsicht. Doch wo und von wem, das will er nicht sagen. Die Ermittlerin und der Psychologe glauben ihm das auch nicht. Sie geraten immer weiter unter Druck. Jakob ist nun seit 4 Tagen verschwunden. Um 22.15 Uhr ruft Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner, der ja von dem Chef des LKA als einer der besten Polizisten des Landes beschrieben wurde, den leitenden Ermittler an und fordert einen härteren Umgang bei der Vernehmung, zur Not auch mit unmittelbarem Zwang. Die Beamtinnen ignorieren diese Anweisung zunächst. Sie denken nicht, dass das zielführend ist und außerdem haben sie rechtliche Bedenken. Um Mitternacht erzählt Magnus, dass 2 Brüder, die er von der Kirche kennt, Jakob geholt haben und er sich in einer Hütte an einem See, dem Langener Waldsee, befindet. Er nennt die Namen der Brüder und beschreibt die Hütte. Sofort wird ein Einsatzkommando zu den Brüdern geschickt, Hoffnung, dass sich jetzt alles aufklärt, dass Jakob gerettet werden kann. Die beiden Brüder sind völlig geschockt vom Vorwurf der Kindesentführung und wie sich herausstellt, auch völlig ahnungslos. Der ältere der beiden Brüder ist Tobias. Derjenige, mit dem Magnus vor fast 10 Jahren diese ungleiche Freundschaft geführt hatte und der ihn dann abgelehnt hatte. Also wieder ein Fehlschlag, wieder eine enttäuschte Hoffnung, wieder eine Lüge von Magnus. Parallel zum Einsatz bei den beiden Brüdern durchsuchen fast 1000 Polizeibeamtinnen das Gebiet um den Langener Waldsee. Doch keine der Hütten passt auf Magnus' Beschreibung. Währenddessen wird Magnus' Mutter zu ihrem Sohn gelassen. Sie fleht ihn an, endlich die Wahrheit zu sagen und zu verraten, wo Jakob ist. Doch auch ihr sagt er nichts. Stattdessen bittet er sie nur, auf seine teure Armbanduhr aufzupassen, weil er Angst hat, dass diese ihm in Untersuchungshaft gestohlen werden könnte. Später stellt sich heraus, dass er diese Uhr selber gestohlen hat. Mittlerweile ist es 8:20 Uhr. Die Vernehmungen dauern nun über 14 Stunden. Plötzlich gibt es eine Spur, wieder neue Hoffnung. Der Suchtrupp am Langener Waldsee hat einen Kinderschlafsack gefunden mit roten, blutähnlichen Flecken. Wolfgang Daschner glaubt jetzt, dass Jakob irgendwo verletzt ist und dass Magnus auf Zeit spielt, dass er möchte, dass Jakob stirbt, damit er ihn nicht belasten kann. Wolfgang Daschner möchte Jakob retten und ordnet daher umgehend eine außergewöhnliche Vernehmung an. Er notiert in den Akten: Am 30.09.2002 gegen 22:45 Uhr teilte mir Beamte E. mit, dass der Tatverdächtige Magnus Gefgen weiterhin keine Angaben zum Verbleib des vermissten Kindes gemacht habe. Für den Fall der weiteren Weigerung habe ich die Anwendung unmittelbaren Zwanges angeordnet. Nach Sachlage ist davon auszugehen, dass sich Jakob von Metzler, sofern er noch im Leben ist, in akuter Lebensgefahr befindet. Entzug von Nahrung und Flüssigkeit, Außentemperatur. 10 Minuten später wendet sich das Blatt. Magnus Gefgen macht ein Geständnis. Er nennt einen kleinen Privatsee mitten in einem Wald, an dem er oft mit seinen Freunden gefeiert hat. Die ErmittlerInnen fahren mit Magnus dahin. Er zeigt ihnen einen Steg und nun herrscht traurige Gewissheit. Jakob ist tot. An der von Magnus gezeigten Stelle befindet sich seine Leiche. Aber was ist passiert? Magnus' Geldreserven neigten sich dem Ende. Aus Angst vor seinen wohlhabenden Freunden zeigen zu müssen, wer er wirklich ist und seinen Lebensstil aufgeben zu müssen, hat er beschlossen, dass er an Geld kommen muss. Und das schnell. So fasste er den Plan, Jakob zu entführen. Er hatte Jakob schon länger im Blick. Später sagte er, dass er hin und her gerissen gewesen ist zwischen »Ich kann das nicht, ich will das nicht« und »Heute muss es geschehen, Jakob fährt in den Urlaub«. Dann habe es Klick gemacht und er habe nur noch nach Plan gehandelt. Als Jakob aus dem Bus aussteigt, geht Magnus auf ihn zu und erzählt ihm, dass seine Schwester Elena eine Jacke bei ihm vergessen habe und ob Jakob die nicht eben kurz abholen und mitnehmen möge. Jakob geht gutgläubig mit Magnus mit. Sie reden über Fußball, die Herbstferien, über dies und das. Als sie in Magnus' Wohnung ankommen, überwältigt er Jakob. Er fesselt ihn an Händen und Füßen und klebt ihm den Mund und die Nase zu. Dafür hatte er vorher extra Klebestreifen vorbereitet. Doch Jakob wehrt sich, er schreit und zappelt herum. Damit hat Magnus nicht gerechnet und konnte nicht mit umgehen. Er drückt seine Hände in Jakobs Gesicht und auf den Hals, minutenlang, bis er nicht mehr schreit und zappelt. Er zieht Jakob aus, füllt die Badewanne mit Wasser und taucht Jakobs Körper unter, um zu testen, ob noch Luftblasen aufsteigen. Doch kein Bläschen erscheint. Er nimmt den leblosen Körper, wickelt ihn in Tüten und ein Bettlaken und legt ihn in den Kofferraum seines Autos. Er fährt zum Haus der von Metzlers, wirft den bereits vor einer Woche geschriebenen Impressabrief über den Zaun. Dann fährt er zu seinen Eltern zum Mittagessen, wie jeden Freitag. Jakob immer noch im Kofferraum. Anschließend bringt er die Leiche an den See und befestigt sie an dem Steg. Am 9. April 2003 beginnt der Prozess gegen Magnus Gefgen am Landgericht Frankfurt am Main. Hier wiederholt er nach langen Reden über sich selbst sein Geständnis. Am 28. Juni 2003 wird er wegen Mordes mit erpresserischem Menschenraub und Todesfolge und wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Mit diesem Urteil endet ein Prozess, den es fast nicht gegeben hätte. Denn das Gericht hat entschieden, dass alle Geständnisse, die Magnus Gefgen bis zum Beginn des Prozesses gemacht hat, nichtig sind. Grund hierfür ist der Verdacht, dass Magnus' Verhör mit Gewaltandrohung einhergegangen sei. Kurz vor Prozessbeginn hatte die Bild-Zeitung den Aktenvermerk von Wolfgang Daschner, in dem er anordnet, das Verhör unter Einfluss von Zwang weiterzuführen, in die Hände bekommen und abgedruckt. Magnus Gefgen behauptet, dass Aussagen getroffen worden sind wie »Ein Fachmann sei im Hubschrauber unterwegs, der werde Gefgen Schmerzen zufügen, wie er sie noch nie erlebt habe, und ihm würden die Daumen umgedreht werden.« Jetzt wird es ein bisschen juristisch komplex, aber ich hoffe, dass ich das alles richtig und verständlich erklären kann. Magnus Gefgen geht in Berufung. Diese wird vom Landgericht Darmstadt und schließlich vom Oberlandesgericht Frankfurt abgelehnt. Anschließend legt er eine Verfassungsbeschwerde ein. Kleiner Einschub. Mit einer Verfassungsbeschwerde können BürgerInnen ihre im Grundgesetz verankerten Freiheiten gegenüber dem Staat durchsetzen. Seine Beschwerde wird aber abgelehnt, da er nicht genügend begründet hat, warum der Verfassungsverstoß bei seiner Vernehmung, also Daschners Drohung, ein Hindernis für seinen Prozess dargestellt hat. 2005 legt Magnus Gefgen Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein, um die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Er berief sich auf die Verletzung seiner Menschenrechte wegen Folter. Nach seiner Auffassung sei er ein Folteropfer, was in einem Strafverfahren gegen ihn nicht genügend berücksichtigt wurde. Die Beschwerde wurde durch den Gerichtshof zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Bedrohung gegen Magnus Gefgen zwar keine Folter, aber eine verbotene unmenschliche Behandlung war. Sein Hauptziel, ein neues Strafverfahren oder eine Wiederaufnahme des Prozesses, hat er aber damit nicht erreicht. Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs teilte die Einschätzung seiner Vorinstanzen, dass das Recht Gefgen auf ein faires Verfahren nicht verletzt wurde, was diese Wiederaufnahme eben ausschließt. 2012 machte Magnus Gefgen im Gefängnis sein erstes juristisches Staatsexamen, wird aber als verurteilter Schwerverbrecher nicht zum zweiten Staatsexamen zugelassen. Er ändert seinen Namen von Magnus Gefgen zu Magnus Olsen, anscheinend weil dies seiner Resozialisierung hilfreich sei. 2017 beantragte er eine Aussetzung seiner Strafe zur Bewährung. Ein Arzt für Psychiatrie und Neurologie stellt aber fest, dass Magnus noch immer eine Gefahr für die Gesellschaft sei und so würde dieser Antrag auch abgelehnt. 2018 stellte er einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter. Befangen ist jemand, wenn er persönlich involviert ist und deshalb nicht objektiv urteilen kann. Dieser Antrag wurde ebenfalls abgelehnt. So, und nun habe ich genug über Magnus geredet und möchte noch erzählen, wie es mit Wolfgang Daschner weitergeht. Auch er musste sich vor Gericht verantworten. Das Androhen von Gewalt im Verhör gilt als unangemessene Handlung und ist sowohl grundgesetzlich als auch europarechtlich nicht erlaubt. Nachdem der Aktenvermerk öffentlich geworden ist, verteidigt er seine Dienstanweisung. Bei seinem Prozess verteidigt er sich mit den Worten, er habe sich in einem schwerwiegenden und beispiellosen Dilemma befunden, in dem er zwischen der Menschenwürde des entführten Kindes und der des Entführers habe abwägen müssen. Hierbei habe er sich nach Ausschöpfung aller ermittlungstechnischen Möglichkeiten letztendlich zugunsten des Entführungsopfers entschieden. Es war für mich nicht vorstellbar, den Mord eines entführten Kindes unter staatlicher Aufsicht zuzulassen. Der Prozess ist sehr medienwirksam. Viele stehen hinter Daschner. Sie können das Handeln des ebenfalls Familienvaters nachvollziehen. Seine Gegner sagen, dass ein Polizeivizepräsident sich auch als Vater nicht von seinen Gefühlen leiten lassen darf. Die Staatsmacht darf niemals selbst zum Täter werden. Wolfgang Daschner wird nur wegen Nötigung im Amt angeklagt und nicht wegen Folter. Zudem erhält er ein sehr mildes Urteil, eine Verwarnung und eine geringe Geldstrafe auf Bewährung. Nach seiner Verurteilung wird er Präsident des Polizeipräsidiums für Logistik. Danach fühlt er sich bis heute ungerecht behandelt. Er möchte über den Fall nicht mehr sprechen und geht im Juli 2008 in Ruhestand. Am 11. Oktober 2002, 2 Wochen nach seinem grausamen Tod, wird Jakob von Metzler beerdigt. Weit über Frankfurt hinaus nehmen mehrere hundert Menschen Abschied. Die Trauerfeier in der Frankfurter Katharinenkirche wird aufgrund der großen Anteilnahme auf den Vorplatz der Kirche übertragen. Vor seiner Schule haben die Lehrer und die Schüler einen Baum für Jakob gepflanzt. Daneben erinnert einen Gedenkstein an ihn. Wo ich auch nach dir frage, finde ich von dir Bericht. Du lebst in meiner Klage und stirbst im Herzen nicht. Du wirst immer unser Freund bleiben.
Puh.
Ja, ein bisschen aufwühlend.
Auf jeden Fall, ja.
So ein bisschen eine Mischung aus natürlich Trauer und Wut auch, zumindest bei mir.
Und ja.
Jetzt würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, weil ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, was das Verhalten von Wolfgang Daschner angeht, also dem Vize-Polizeipräsident, der ja die Folter angedroht hat, die er dann schlussendlich zur Aufklärung geführt hat. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist so ein Drahtseilakt, irgendwie da so sich eine Meinung zu bilden. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nur so einen Ausschnitt oder jetzt, ich habe ja jetzt nur das gehört, was du erzählt hast. Klar, da ist immer, also kommt immer mit das Thema rein, dass man das natürlich verstehen kann, ne? Weil man ja auch so als jetzt normale Zivilperson hat man ja Empfindungen oder man versetzt sich in die Lage der Opfer und man kann dann verstehen, ey, dass man einfach wahnsinnig wird, wenn derjenige das genau weiß, wo das Kind ist und gerade wenn es um Kinder geht und gerade wenn man irgendwie selbst eine Familie hat, dann ist es halt einfach, das raubt einem so den Verstand. Andererseits ist es natürlich schon so, es muss halt irgendwie Personen geben, die das trennen. Und das setzt sich halt irgendwie bei so einer Instanz irgendwie voraus. Ja, ich finde es wirklich ein schwieriges Thema.
Ja, ich sehe das auch so. Ich bin da auch komplett zwiegespalten. Natürlich ist die Androhung von Gewalt verboten und das ist auch absolut richtig so. Aber ich stelle mir das eben, wie du schon gesagt hast, auch sehr frustrierend vor, weil man halt weiß, der sitzt da, der weiß das. Und ich kann auch verstehen, dass Daschner irgendwie Angst hatte. Das sagt er ja auch oben, dass wenn das Kind halt stirbt, während der Täter quasi schon feststeht und schon in der Obhut der Polizei ist. Und zudem glaube ich, dass halt Daschner wahnsinnig viel Druck auch von oben hatte, weil die von Metzlers haben ja auch das Innenministerium eingeschaltet. Und die haben bestimmt auch Druck gemacht. Und dann ist es noch so eine bekannte Familie. Also ich glaube, dass er sich wirklich da in einem ziemlichen Dilemma befunden hat. Nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie schon erstaunlich, dass überhaupt dieser Gedanke aufkommt, dass man es damit erreichen könnte. Also, dass das überhaupt quasi eine Option ist. Ja, aber
ich frage... Ja, damit deutlich, wie sehr emotional dieses Thema wahrscheinlich auch für ihn war. Das halt eine emotionale Reaktion ist von
Ja,
ihm so, ne?
voll.
Und ich finde aber halt auch krass, tatsächlich, auch jetzt so, dass wir hier jetzt darüber sprechen, weil es, also schlussendlich hat dieser Typ, also hat einfach einen Mord begangen und dann auch noch an einem Kind und dann auch diese Sache, dass du gesagt hast, dass der dann noch zu seinen Eltern gefahren ist und da schön lecker
Ja,
gespeist
mit der
hat.
Leiche im
Mit der
Kofferraum.
Leiche im Kofferraum, klar steht man da auch vielleicht unter Schock und so. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass er das vielleicht nicht so gewollt hat, aber trotzdem ist es halt echt krass. Also, und das steht, finde ich, eben gar keinem Verhältnis zu dieser Sache mit, ja, Androhung von Gewalt. Wobei, das sind halt
Ja,
zwei
ich glaube, man
Themen,
muss das
die
halt komplett trennen.
beides eine Berechtigung, also
Ja, ja,
die wichtig
ja,
sind zu
ja.
diskutieren, ne? Weil es darf halt nicht so sein, dass Leute ihr Amt missbrauchen.
Nein,
So,
natürlich
ne?
nicht. Ja,
Ja.
ich frage mich tatsächlich auch, wie es ausgegangen wäre, wenn das Kind gerettet worden wäre.
Ja.
Ist ja leider jetzt anders gekommen. Ja, was denkt ihr denn? Findet ihr, dass die Handlung Daphnas gerechtfertigt ist oder geht das gar nicht? Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben auf Instagram. Wir freuen uns über eure Meinung und können ja vielleicht dann auch in der späteren Folge nochmal drauf zurückkommen.
Ja, und die Chance, dass wir antworten, ist relativ hoch, weil wir wahrscheinlich nur drei Follower haben
Und
werden.
zwei davon sind wir.
Das
Ja,
war eine Folge, würde
das
ich sagen.
war Folge Nummer 2.
Unfassbar.
We did it.
We did
Ja, wie gesagt, schreibt uns, wir freuen uns. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal
Genau,
noch
gibt
eine
uns.
schöne Adventszeit.
Ja, genau.
Bis dahin.
Tschüsseli!
Tschüss.